lieber Thomas Jelinek. Momentan ist das Zika-Virus in aller Munde, die große Panik in den Medien auch vor dem Zika-Virus in Brasilien, jetzt sogar Malediven. Kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil vor dem Zika-Virus werden andere Krankheiten auf einmal viel kleiner und viel kleiner, als sie eigentlich beachtet werden müssten. Zum Beispiel das Thema Dengue, aber auch das Thema Malaria. Immer noch fast 440.000 Tote im Jahr, über 214 Millionen Infizierte. Dagegen ist das Zika-Virus ja ziemlich klein als Problem.
Ja, es ist sicher richtig, auf Zika-Virus zu schauen. Das ist einfach ein neues Phänomen für uns, auf das wir, von dem wir, wo wir auch viel lernen im Moment, zur Ausprägung der Erkrankung, zur Übertragung. Und manche Dinge wissen wir einfach auch noch nicht. Das heißt, es ist sicher wichtig, genau zu gucken und das zu verfolgen. Aber ganz richtig ist, dass wir natürlich immer noch eine ganze Menge andere Themen haben, Gesundheitsthemen, sei es Malaria oder anderes, die für Reisende viel, viel relevanter sind. Es ist absurd, wegen dem Aufkommen von Zika-Virus in verschiedenen Ländern jetzt für diese Länder bestimmte Reisewarnungen oder Ähnliches auszusprechen, die vorher nicht bestanden, obwohl eigentlich vorher mit Dengue, mit Malaria sehr viel häufigere und sehr viel gefährliche Krankheiten auch schon vorhanden waren.
Sie denken zum Beispiel an die Malediven, wo ja letztens ein Reisehinweis des Auswärtigen Amtes geradezu zu politischer Verstimmung geführt hat.
Ja, das kann man, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sich wirklich fragen kann, ob man da nicht einfach die Relationen ein bisschen falsch verschoben hat, weil die Malediven haben Zika, das wissen wir schon ganz lange, in niedrigen Fallzahlen. Es hat jetzt einen Fall gegeben von einem Finnen, der sich das auf den Malediven geholt hat. Ein Fall in Europa. Und die Malediven haben aber zum Beispiel auch andere Infektionskrankheiten durch Mücken übertragen werden, in viel größerer Stückzahl, in viel größerer Fallzahl. Wegen diesem Thema, das jetzt in den Medien ist, zu sagen, man soll da nicht mehr hinfahren, das ist sicher übertrieben. Man sollte sich grundsätzlich, wenn man da hinfährt, natürlich beschäftigen mit Mückenschutz. Man sollte sich überlegen, wie man das Risiko, diese Krankheiten zu bekommen, reduzieren kann. Aber nicht hinzufahren ist ganz bestimmt die falsche Antwort.
Und im Prinzip muss man genau das tun, was auch gegen all die anderen möglichen Infektionen zumindest ein bisschen schützt. Sie haben es gerade angesprochen, man muss sich davor schützen, überhaupt gestochen zu werden.
Ganz genau. Mückenschutz ist das effektivste, die effektivste Gesundheitsmaßnahme auf Reisen, die man betreiben kann. Das wirkt immer so banal, dass man sich halt einfach einschmieren muss mit Repellenzien, dass man ein Moskitonetz benutzen muss und so weiter. Aber je effektiver man das macht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man eine Krankheit übertragen bekommt von Mücken. Und letztendlich ist das, wenn man sich so überlegt, mit wenig Aufwand sehr großer Effekt.
Vielleicht versuchen wir hier nochmal so ein bisschen auch praktische Tipps zu geben dem Reisenden. Es gibt ja so viele Mittel auf dem Markt und viele denken, oh Gott, diese Chemie, das ist ja auch wieder schädlich für meine Haut und wollen dann vielleicht doch lieber ein Zitronellaöl auftragen oder ein Lavendelöl oder sonst etwas. Sie als Experte sagen, Sie, das ist rausgeschmissenes Geld. Man riecht dann zwar vielleicht gut für menschliche Nasen, aber die Mücken, die scheren sich überhaupt nicht darum.
Also es ist natürlich schon so, wenn die Mücken Krankheiten übertragen, dann sollte man sich möglichst effektiv gegen die Stiche schützen. Das ist die oberste Prämisse und das Effektivste, was man machen kann, ist neben dem Moskitonetz, unter dem man schläft, dass man die Kleidung einsprüht mit Substanzen, die für die Mücken gefährlich sind. Das ist das sogenannte Permethrin vor allen Dingen. Das wird aus Chrysanthemen gewonnen und ist für Insekten ein Nervengift. Das tötet die.
Gibt es da irgendwie Markennamen für, zum Beispiel, die man auch im Regal sofort findet?
Es gibt Markennamen, ja, also eines der bekanntesten bei uns ist das sogenannte No-Bite-Kleidung. Das ist das eines der Mittel, die man häufig findet in Apotheken oder auch in Ausrüsterläden. Und dann kommt man im dritten Schritt mit der wichtigsten Maßnahme, und das ist das Auftragen von sogenannten Repellenzien auf die Haut.
Also das, was wir so als Autan zum Beispiel finden.
Genau. Das sind Substanzen, da wird oft gedacht, die seien irgendwie giftig für die Mücken, aber das sind sie tatsächlich nicht. Was die machen, ist, dass die eben abschrecken, deswegen heißen sie auch so, repellen, weil sie die Geruchswahrnehmung der Mücke irritieren oder sogar lahmlegen. Und je effektiver sie darin sind, also im Lahmlegen des Riechmechanismus der Mücke, desto weniger kann sie mich wahrnehmen, kann sie mich auffinden und desto weniger werde ich gestochen. Der Geruch ist der mit Abstand stärkste Trigger für die Mücke, um mich aufzusuchen, viel stärker als Sehen oder Ähnliches. Die mit Abstand effektivste Substanz hier ist das sogenannte Diethyltoluamid.
Das kann sich natürlich keiner merken.
Abgekürzt DET. Das gibt es in verschiedenen Produkten auf dem Markt in Deutschland, zum Beispiel Antibrumforte oder Nobite auch, gibt es auch ein DEET oder einfach DEET tatsächlich. Es gibt auch ein Produkt, das heißt einfach so, DEET. Das bringt man auf die Haut auf und dann wird das von der Haut mit den eigenen Duftstoffen, mit dem Schweiß wegtransportiert in die Luft und blockiert dann die Geruchsrezeptoren der Mücke. Die wird dann quasi blind gemacht für einen kurzen Augenblick, weiß dann nicht mehr, wo sie hinfliegen soll und fliegt hoffentlich dann zum Nachbarn und nicht zu einem selber. Das ist das Ziel und es funktioniert bei dieser Substanz nachweislich sehr gut. Da gibt es gute Studien, die insbesondere die WHO durchgeführt hat. Die Duftstoffe, die Sie angesprochen haben, Zitronella und ähnliches, die können das nicht. Die verändern tatsächlich einfach nur grundsätzlich meinen Duft und dann hoffe ich, dass die Mücke mich da nicht mehr so mag. Aber das funktioniert eben bei weitem nicht so effektiv und oft auch überhaupt nicht im Vergleich zu dem DEET.
Kommen wir nochmal zu meinem Eingangsthema zurück, Malaria. Da ist ja momentan auf der einen Seite das Gute in wirklichen Anführungszeichen gesprochen, dadurch, dass die Gewässer immer schmutziger werden, dadurch, dass wir uns immer weniger um sauberes Wasser kümmern, gibt es auch weniger Malaria-Fälle, weil die brauchen eben frisches Wasser für ihre Larven. Auf der anderen Seite haben wir eine beunruhigende Situation, gerade in Südostasien, dass die klassischen Malaria-Mittel, die wir einsetzen, gar nicht mehr nützen, weil die Mücken resistent geworden sind.
Na, die Mücken sind nicht resistent. Also die Mücken sind auch resistent gegen die Insektizide. Das ist aber schon ein sehr langer Trend. Und wir sind ja auch mittlerweile recht sparsam geworden, was Insektizideinsatz eingeht. Die werden oft in gezielten Aktionen nur verwendet. Unser Hauptproblem in Südostasien ist tatsächlich die Resistenz der Malaria-Erreger, der Parasiten, die in den Mücken sind und dann ja auf uns übertragen werden, gegen die Medikamente, mit denen man diese Krankheit dann behandeln kann. Da sind die effektivsten Mittel, die jetzt in den letzten 2 Dekaden von der WHO auch sehr stark propagiert wurden, die sogenannten Artemisine. Das sind Substanzgruppen, die gewonnen werden aus dem einjährigen Beiwurz, der in China vorkommt, Artemisia annua. Und die sehr, sehr schnell zum Absterben der Parasiten führen im Körper des Menschen. Deswegen hat man damit große Erfolge erringen können in der Therapie. Nur die Parasiten in Südostasien haben sich jetzt eben daran gewöhnt, zu einem guten Teil. In Studien bis über 70% der Proben waren resistent gegen diese Mittel. Und das bedeutet, dass wir hier dabei sind, ein weiteres wichtiges Malaria-Medikament zu verlieren und nur hoffen können, dass wir das rechtzeitig ersetzt kriegen durch was anderes.
Das heißt, die früher immer so gern gegebene Prophylaxe würde man heute nicht mehr unter fachärztlicher Sicht verschreiben.
Nein, das stimmt so nicht. Die Prophylaxe, also die Chemoprophylaxe, also das Einnehmen von Medikamenten, haben wir ohnehin nie mit den Artemisinen gemacht, weil die dafür nicht lang genug im Körper bleiben. Die haben eine recht kurze Verbleibzeit nur im Körper. Deswegen taugen die zwar sehr gut zur Behandlung, aber überhaupt nicht zur Prophylaxe. Die Prophylaxe empfehlen wir für Südostasien einfach deswegen nicht, weil die Malaria insgesamt dort sehr wenig geworden ist. Also die Fallzahlen, das Risiko für Reisende, sich das dort zu holen, ist so gering, dass die Dauereinnahme von Medikamenten einfach nicht zu rechtfertigen ist. Aber wir empfehlen sie sehr wohl noch und auch durchaus mit Erfolg in Gebieten, in denen die Malaria noch häufig ist, wie zum Beispiel Länder Afrikas oder auch, wenn Sie in Asien weiterschauen, Richtung Ostindonesien, Richtung Papua, da ist es absolut gerechtfertigt.
Gut, jetzt muss ich sagen, weiteres Zuhören bei diesem netten Gespräch kann jetzt Juckreiz verursachen. Wir kommen jetzt zu einem Little Shop of Horrors, nämlich den Parasiten, die ja nun überall zu kriegen sind, so wie ich das jetzt mittlerweile verstanden habe. Fangen wir mal an mit dem Lieblingssouvenir der Bettwanze, die mittlerweile ja nicht nur in irgendwelchen Hostels oder ganz schrecklichen verschmuddelten Unterkünften grassiert, sondern selbst in guten Hotels.
Das ist leider so. Wir hatten ja in den letzten Jahren auch Bettwanzen in guten Hotels in New York, auch in Europa, in Paris und so weiter.
Selbst in Berlin.
Genau. Also das kann leider vorkommen, aber ist jetzt natürlich trotzdem nicht so wahnsinnig häufig. Also es ist kein großer Ausbruch, aber es kommt vor. Davon abgesehen kann man auch andere Parasiten mal in Betten finden. Man kann Flöhe bekommen bei bestimmten Destinationen und ähnliches. Das ist natürlich, wenn es auftritt, sehr ärgerlich. Die Stiche jucken ziemlich, wenn man die bekommen hat auf die Haut. Der Vorteil ist allerdings, dass es im Regelfall durch diese Parasiten keine Krankheitsübertragung gibt. Also das ist alles nicht schön und sehr lästig und so weiter, aber man bekommt wenigstens nur seltenst dadurch irgendwelche Infektionen.
Aber man bekommt sie auch leider sehr, sehr schlecht wieder weg, wenn man sie nach Hause mitgebracht hat.
Das ist wohl wahr. Wenn man sie nach Hause mitgebracht hat, dann ist es tatsächlich das Beste, hier Fachleute zu rufen, die sich mit dem sogenannten Entwesen beschäftigen, also tatsächlich mit dem Loswerden von Parasiten. Die haben ganz gute Substanzen, die auch ganz gut verträglich sind und können einem dann die Wohnung, das Haus relativ schnell, also innerhalb von Stunden, auch wieder Bettwanzen frei machen zum Beispiel. Für die Reise, um das Risiko ein bisschen zu reduzieren, hilft es natürlich, sich das einfach anzuschauen. Also einfach zu gucken im Bett, auf der Matratze, ist da irgendwas, sind da Tierchen oder nicht, wenn man jetzt misstrauisch ist. Es gibt auch mit Permethrin behandelte Betttücher, die man nehmen kann, beziehungsweise Permethrin-Spray, das man ja sonst auf die Kleidung aufbringen könnte, kann man natürlich auch einfach aufs Bett geben. Das geht schon, nur muss man hier bedenken, dass dann dieses Permethrin, was ja eigentlich von außen auf die Kleidung gehört, direkt auf der Haut ist. Nachts, wenn man nackte Haut da auf dem Betttuch hat, wenn man schwitzt, kann das dann schon auch zu Hautausschlägen, zu Juckreiz und Ähnliches alleine durch die Abwehrmaßnahme führen.
Immer so die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Barfuß im Sand, die Spuren im Sand, das, was man am liebsten macht, da wo schöner Sand ist, kann ja nun auch zu ganz unerwünschten Nachwirkungen führen. Der Sandfloh zum Beispiel, der immer so ein bisschen verharmlosen, naja, da gibt es ein paar Sandflöhe, der ist ja unangenehm bis zum geht nicht mehr.
Ja, Tunga penetrans, im Englischen auch Jiggers als oder Peste P im Brasilianischen. Das ist tatsächlich ein relativ häufiger kleiner Parasit, der im Sand wohnt. Und das Weibchen des Sandflohs, wenn es schwanger ist, dann bohrt es sich in die Haut von Menschen, die dort ihren Fuß hinsetzen typischerweise. Die liebt die Stelle zwischen Zehennagel und Haut, da bohrt sich dazwischen rein. Ist in dem Zustand noch sehr, sehr klein, das kriegt man meistens gar nicht mit. Nur weil sie dann eben schwanger ist, wird sie immer größer, immer dicker, immer runder in der Haut und wird dann irgendwann erbsengroß und stört einfach. Das ist rein mechanisches Problem. Außerdem kann sich dann durch die Reizung der Haut am Nagel das Ganze auch noch mit Bakterien infizieren. Also das ist nicht besonders schön, das ist lästig. Man kann das aber sehr schnell beseitigen, das Problem, indem man einfach dieses Weibchen aus dieser Stelle herausschält. Das geht ohne große Blutverluste, also die sitzen ja nur in der Haut. Man kann die tatsächlich gut da rausholen und dann ist das Problem beseitigt.
Na gut, also ich habe hier noch stehen, Madenfraß, Haut, Maulwurf, das lassen wir jetzt lieber voll, mich gruselt es jetzt schon. Aber das Baden in Süßwassergewässern, wir haben ja gesagt, Bilharziose ist das große Problem. Es gibt jetzt einen neuen Namen dafür, den kann ich mir aber nicht merken. Der ist ja nach wie vor sehr ernst zu nehmen.
Also ein neuer Name, der ist eigentlich ein alter, ist Schistosomiasis. Bilharziose heißt die Krankheit nur nach Theodor Bilharz, dem Entdecker, der ein Österreicher war und der diese Krankheit erst beschrieben hat. Aber die hieß schon immer eigentlich Schistosomiasis wissenschaftlich. Das sind Egel, kleine Egel, die im Süßwasser schwimmen, typischerweise in Gewässern Afrikas. Ganz selten auch mal im Amazonas oder im Mekong oder in anderen tropischen Gewässern und die sich dann durch die Haut bohren, wenn man in dem Wasser badet oder auch nur wartet und dann anfangen im Körper zu wandern, schließlich in der Leber landen, von dort in die Pfortader gehen und dann ihre Nachkommen, ihre Eier in die Blutgefäße der Blase oder des Enddarmes schicken und dann über Blutungen, die dann gesetzt werden, hat man dann blutigen Urin, werden dann diese Eier wieder ausgeschieden. Sehr komplexer Lebenszyklus, der aber tatsächlich gut funktioniert in den Tropen. Und an dem man teilhat als Reisender, wenn man eben in diese Gewässer reingeht. Deswegen ist der erste Rat Information, so wie immer. Man fragt einfach, kann ich das dort kriegen? Wenn man die Information bekommt, die Krankheit gibt es in diesem Gewässer, sollte man da nicht reingehen. Wenn man das doch getan hat, kann man das allerdings hinterher gut behandeln. Das Gute an diesen Würmer ist, wir haben hier ein sehr effektives Mittel, das auch in Deutschland gut verfügbar ist, das Praziquantel, mit dem man die mit einer Eintagestherapie maximal 3 Tage lang, je nach Typ, kann man die dann auch sehr effektiv umbringen.
Kleiner Silberstreif am Horizont. Ich habe gehört, man kann sich gegen Durchfall jetzt auch impfen lassen. Gerade wenn man zum Beispiel eine Nilkreuzfahrt macht, wo das ja nicht selten vorkommt, kann man einen gewissen Schutz erwerben vorher schon.
Ja, Durchfall ist ja nun doch das häufigste Thema neben Sonnenbrand und Mückenstichen für Reisende und ist zwar nicht so furchtbar schlimm meistens, aber eben doch ziemlich lästig in vielen Fällen. Deswegen haben wir uns damit natürlich auch intensiv beschäftigt. Und es gibt eine Impfung, die eigentlich bei uns zugelassen ist gegen Cholera. Das ist ja nur eine Extremform des Durchfalls, die für Reisende nur sehr wenig relevant ist. Die aber auch wirkt gegen den Haupterreger des Reisedurchfalls, der etwa so die Hälfte der Fälle ausmacht. sogenannten ETEC oder lange ausgesprochen enterotoxikogene Escherichia coli.
Wie sich das immer merken können.
Wenn man sich mit dieser Impfung versorgt, dann kann dieser Keim, dieser ETEC, einen nicht krank machen. Und damit hat man eben etwa die Hälfte des Risikos reduziert. Ist also kein perfekter Schutz, aber Hälfte weniger Durchfall ist definitiv besser als nichts.
Wie mutig muss denn der Reisende heute sein? Also in der öffentlichen Wahrnehmung haben wir gerade eine große Verunsicherung, die sich eher auf die ganz großen Themen bezieht. Terror, irgendwelche Angst, dass einem durch solche Geschichten ein Unheil widerfährt. Dabei sind die kleinen Erreger viel näher dran an einem.
Also ich finde nicht, dass man als Reisender sehr mutig sein soll oder sein muss. Was man tun sollte, ist, dass man sich informiert. Und wie immer ist Information vorher, ist der halbe Weg zum Erfolg schon. Eigentlich, wenn man es genau betrachtet, gibt es natürlich viele Krankheiten, die man kriegen kann, ja. Aber den meisten Reisenden passiert eben doch nichts. Zum Teil, weil sie Glück haben, zum Teil aber eben auch, weil sie einfach aufpassen, weil sie wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und davon abgesehen wird unser Köcher mit Abwehrmitteln, die wir haben, auch immer voller. Wir sind schon auch gut darin, Impfstoffe zu entwickeln, Medikamente zu entwickeln, mit denen man effektiv vorbeugen oder behandeln kann. Das heißt, vernünftig eingesetzte Vorsorge, man muss ja nicht immer alle Impfungen kriegen zum Beispiel, das ist ja überhaupt nicht notwendig. Vernünftig eingesetzte Vorsorge, bisschen Verhaltensänderung, so wie eben gescheiter Mückenschutz, das bringt einen sehr weit und dann kann man die Reise genießen und muss gar nicht so mutig sein.